Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Live. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Thomas D., der gerade sein neues Album Neocortex rausgebracht hat, was fast wie eine musikalische Therapiestunde wirkt. Ich spreche mit ihm über das Leben, die Erleuchtung, die Musik, Lampenfieber und viele weitere Dinge. Viel Freude damit. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Live, mein Lieber.
Dankeschön, mein Lieber. Ich freue mich, hier zu sein.
Ey, es ist sehr, sehr, sehr schön, dass es klappt. Ich habe mir extra, habe ich dir eben schon gesagt, für uns sowohl das Masters of Rap T-Shirt angezogen.
Großartig.
Kennst du noch Masters of Rap?
Tja, nee.
M.O.R.? Das ist so die alte Crew von Kool Savas.
Ach, guck.
So, die haben irgendwie so, weiß ich nicht, Ende der 90er, Anfang der 2000er haben die dann so irgendwie Sachen gemacht, viel so.
Okay. Oldschool-Hip-Hop, eine Schwäche von mir. Aber nicht Schwäche von, die liebe ich besonders, sondern eine Wissensschwäche.
Ist es
bin,
so?
Ja, oder? Ich bin ja wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Smudo und Andi haben da irgend so krudes Zeug gemacht und ich habe mir das anhören müssen immer.
Ja.
Und dachte, naja, also irgendwie ein komisches Ding. Und dann hat Smudo aber mal einen Rap gemacht für eine Freundin von ihm, von der er, an die er näher, zu der er mehr Kontakt aufbauen wollte und hatte das in Geburtstagsrap geschrieben. Und da dachte ich, ey, wenn man damit Mädchen kriegt, mache ich das auch.
Hat das funktioniert, ja?
Nein, weder bei ihm noch bei mir. Aber ey, so bin ich zum Rap gekommen.
Geil, das ist, glaube ich, es ist gut für die Liebe, für den Kontakt,
ne?
Für die Freundschaft.
Ja, so. Guck, also.
Das
nur
ist doch eigentlich heute in Ordnung. So. Das ist eigentlich heute okay.
Für die Liebe.
Wie alt warst du, als du da angefangen hast zu rappen?
Also ich habe noch kein Auto gefahren und wir sind immer mit dem Auto vom Kumpel, der hat den Führer, Smudo war schon 18 und ich war noch 17 und wir sind, nee, Smudos Mutter ihr Auto, der Kollege war 18, Stefan, Smudo und ich waren noch 17, wir sind immer zusammen nach Stuttgart gefahren zum Zocken, also illegales Videospielen in diesen Geldspielautomaten-Höllen, da war voll. Ja der einzige Platz, wo du mal ein gescheites Frogger oder ein Atari irgendwas spielen konntest. Und da haben wir uns reingeschlichen. Und auf dem Weg hat mir Smudo dann immer von The Terminal Team und den Zwielichtigen Zwei, wie sie ja damals schon hießen, Sachen vorgespielt.
Auf Deutsch damals schon?
Nein, die eigentlich da noch auf Englisch.
Mhm.
Und das fand ich schon schrecklich. Das eine, I wanna hit the DJ with the baseball bat. Hit it! Und dann kam Rhythmus, wo ich mich frage, warum will man einen DJ mit einem Baseballschläger? Ich habe das erst sehr spät verstanden, weil er die falsche Musik aufgelegt hat. Ja, das waren die ersten Rap-Songs, von denen ich gehört habe.
Geil, Mann. Das heißt, du hast eigentlich auch erst die Mucke von deinen Kumpels gehört. Also die ersten Rap-Sachen, die du gehört hast, waren so, meine Kumpels machen da irgendwie sowas Komisches. War jetzt gar nicht so, ey, was ist, Grandmaster Flash im Fernsehen. Und
nee,
was.
Die habe ich dann natürlich auch alle mitbekommen, als Hausaufgabe serviert und okay, so, geil. Mich da mal reinarbeiten. Aber eigentlich, wenn ich so zurückdenke, dann ist diese erste Rap-Ära bisher mir vorbeigegangen. Und wenn ich dann an meine Lieblingsbands aus der früheren Zeit, dann würde ich eher so Stereo-MCs sagen.
Ja,
die waren ja doch schon ein ganzes Stück später.
Ja.
Ja.
Aber war dein Zugang dann, also war das so, war das schon lyrisch und textlich hauptsächlich dein Zugang? Weil, also, wenn man heute deine Mucke hört, ne, das ist ja, also, natürlich steht das Textliche und die Message und das Übermitteln von Inhalten und dann aber auch das poetische und gewitzte Wortwahl, aber nicht nur gewitzt, sondern schön und das ist ja total im Vordergrund, weißt du?
Das ist mein Ding, ja. Und das ist auch schon weich in mein Ding, aber am Anfang war das Ding ja auch noch auf Englisch und da ging es dann wirklich einfach um, okay, hiermit kann man irgendwas reißen.
Ja,
es macht Spaß mit der Crew, mit den Jungs irgendwie und dann hat man so ein bisschen schlecht vom Englischen, vom Deutschen ins Englische übersetzt. Und das war ja noch so ein Fantum. Ne? Ich sage ja immer gerne, wenn du anfängst, Musik zu machen, dann bist du eigentlich ein Fan. Fan, der Musik macht. Und wenn du dann selber zum Star oder zum Unikat werden willst, dann musst du halt dich selber in diese Musik, die du dann machst, voll einbringen. Und dann wird es einzigartig und individuell. Und ich denke mal, das ging immerhin, ich glaube, auf der ersten Platte ist auch schon, es wird Regen geben. Also durchaus eine sozialkritische Nummer und eine meiner ersten. Und alles ist neu und lass die Sonne rein. Es war dann spätestens auf der 4 gewinnt. Und da wurde die Philosophie dann schon mal so ein bisschen ausgelegt. Und dann war ja mit Krieger eigentlich auf der Lauschgift, dass der Ursprung von diesem esoterisch sinnsuchenden ja, Krieger des Lichts, so, ich weiß ja nicht, wie ich mich das selbst beschreiben soll. Poetisch und eben, ja, vielleicht im leicht spirituellen Bereich suchenden Rapper. Das hat angefangen mit Krieger, würde ich sagen.
Aber weil du das eigentlich schon immer, auch schon vor der Musik, in dir getragen hast oder hat sich das dann entwickelt?
Ja, nee, war es schon tatsächlich auch früher so, dass ich mir, auch wenn du als Teenager an die Liebe kommst und es ein ganz neues Gefühl ist, das du bisher so noch nicht kanntest, da habe ich angefangen, ein paar Bücher zu lesen zu dem Thema, um mir im Klaren zu werden, was ist die Liebe.
Was hast du gelesen, weißt du noch?
Peter, ist Peter Lustig. Irgendwas mit Peter. Ja. Boah, ey, nee, habe ich vergessen. Die Liebe. Und da ging es halt mal prinzipiell um die Liebe. Und dann ging es ein Weilchen um das positive Denken. Und daraus hat sich dann wahrscheinlich natürlich durch immer weiter sich beobachten, die Welt beobachten, in sich reinhören, versuchen, diese Gefühle irgendwie in Worte zu packen, dass sie beim Hörer wieder als Gefühl ankommen, hat sich dann da so mein Weg weiterentwickelt. Aber der war schon vor Musikmann, habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ich weiß auch noch, früher dachte ich noch, als ich ganz naiv war, ich würde das Abitur schaffen, dann würde ich studieren und zwar irgendwas wie Philosophie oder Psychologie. Einfach um mich selbst und die Menschen besser kennenzulernen, um mehr zu erfahren, wer wir sind. Mit Sicherheit eine Suche, auf der ich nach wie vor bin.
Es ist so geil. Manchmal, ich muss so innerlich manchmal schmunzeln, weil ich mir so denke, echt, manche von deinen Antworten, könnte ich so da drüber legen. So, ne? Also es ist wirklich so, ich bin eben auch erstmal dabei hängen geblieben, dass du gesagt hast, so, vielleicht war dieser allererste Zugang zu dieser inneren Welt, wer bin ich, wer sind die anderen, warum sind wir, wie wir sind, kam so über Liebe. Und das habe ich gerade, als ich zugehört habe, habe ich gedacht so, boah, es ist mir noch nie aufgefallen, aber vielleicht war das bei mir ganz ähnlich. Also vielleicht war so, ich war auch früh so auch im Kindergarten schon verliebt. Du ja auch, wie ich auf dem Album gehört habe.
Ja, ne? Richtig.
Und es war ja bei dir sogar auch so wichtig, dass du das quasi als wichtiges Lebensereignis auch heute noch in der Musik halt, ne, auf dem neuen Album erwähnst.
Ja.
So. Ja, da bin ich irgendwie jetzt gerade dran hängen geblieben, als du das gesagt hast, so, das ist krass, weil das ist schon so ein bisschen irgendwie so die, auch bei mir, glaube ich, so diese erste Erfahrung gewesen von so, okay, ich bin nicht nur alleine, sondern es gibt auch andere, ich habe zu denen irgendwie so eine Art, also ich fühle mich vielleicht hingezogen, bei der andere Mensch vielleicht nicht oder anders und was bedeutet das und warum ist das so und so.
Ja, total.
Richtig crazy, ja, das wird mir dadurch jetzt erst bewusst.
Vielleicht geht es den meisten Leuten so, weil das halt so ein intensives Gefühl ist, was du bis dahin, natürlich kennst du die Mutterliebe, aber die ist ja selbstverständlich, wenn es gut läuft, wenn dich deine Mutter liebt. Und dann, das ist ja nichts, was du dann neu entdeckst, das ist dir ja schon immer, begleitet dich ja. Aber dann zu jemandem Fremden in Anführungszeichen und auch jemanden sehen und halt, natürlich sind wir gestandene Männer, jetzt verliebt man sich ja auch nicht mehr und dann, wenn du jetzt zurückguckst, was ist denn dieses Verliebtsein, wo du so mit einem Fremden und es ist ja wohl hauptsächlich optisch bedingt, du siehst jemand und es macht so Bing und du bist dann so verliebt, obwohl du den Menschen ja noch gar nicht kennst. Also eine komische Sache, die Natur uns da mitgegeben hat. Und die Liebe wandelt sich ja dann auch, dann lernst du den Menschen kennen und dann wird das eine andere Liebe oder sie geht dann halt auch weg, weil es doch nur an den Äußerlichkeiten hing. Das ist echt spannend und es ist wahrscheinlich das erste Mal für jeden, dass er so ein intensives Gefühl hat und somit prägt uns wahrscheinlich die Liebe, die erste Liebe tatsächlich alle. Oder die erste Enttäuschung, gebrochen bekommen und so, ne? Wenn es so richtig dreckig geht. Faszinierend, wie ein Gefühl, was eigentlich schön ist, sich in so einen Schmerz wandeln kann.
Ja, das ist dann ja auch in dieser Teenagerzeit dann auch mal, aber auch als Kind dann schon, aber auch in der Teenagerzeit, also so diese ersten krassen Trennungen. Man denkt ja auch wirklich so, ey, das Leben ist vorbei.
Ja,
so,
ne? Ja.
Also vielleicht denken, und was ich aber auch interessant finde, vielleicht denken wir das, weil ich habe ja auch, ich meine, du hast auf deinem ersten Solo-Album, ne, auch den Song Solo, wo es ja auch um eine Trennung geht.
Yeah,
ne?
Yeah.
Und bei mir war es dann vielleicht auch sowas wie Und was ist jetzt? Oder auf meinem ersten Album auch schon Hassliebe oder sowas halt, wo ich halt auch so in diesem sehr Machismo-getriebenen Rap-Ding, wo wir ja auch drin sind, weißt du, wir wollen ja auch irgendwie die Faust auf den Tisch legen und andere Dinge. Und wir wollen ja auch irgendwie zeigen und flexen und so weiter. Aber trotzdem ist es in dieser Welt dann doch irgendwie so ein bisschen so komisches Fremdkörperding gewesen, dann über so eine gescheiterte Beziehung zu und den eigenen Schmerz darzustellen und eben nicht dieses, ja, fuck it und ja, mir egal und so weiter, so, genau. So, und da habe ich so das Gefühl gehabt, dass, und da habe ich mich damals gefragt, so, sind andere Leute auch so heartbroken wie ich und wollen es nur nicht zugeben? Oder sind andere Leute gar nicht so, geht das bei manchen Menschen gar nicht so existenziell tief, wie es jetzt mir damals ging? Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich glaube ja, dass wir alle die gleichen Gefühle haben, aber in ganz unterschiedlichen Situationen. Also ich glaube, dass jemand den genauso einen Schmerz haben kann, wenn sein Hund stirbt, wie beim anderen der Vater zum Beispiel. Mhm. Und der Vater verloren hat, wird sagen, du kannst niemals verstehen, wie ich mich fühle, nur weil dein scheiß Hund gestorben ist. Und dabei war für den anderen der Hund halt, der hat den so geliebt, dass ihm es genauso das Herz bricht. Und deshalb glaube ich, aber auch das ist nur eine Theorie, dass wir alle den gleichen Schmerz fühlen. Und der kann aber zu ganz unterschiedlichen Situationen kommen. Vielleicht verliert der eine eine Freundin und der andere eine Million. Hm. Ja, vielleicht tut ihm das weh. Wenn er nur eine hat, tut es ihm bestimmt weh. Oder sein Geldbeutel oder sein Schlüssel. I don't know what. Das sind so, also Verlust ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Hm. Und der Schmerz, der mit Verlust zusammenhängt. Das so bilde ich mir ein.
Also, als du bei dir so ein bisschen gemerkt hast, okay, das ist, glaube ich, so, auch in der Musik, das ist Thomas D., das ist so dieses vielleicht ja, politisch-gesellschaftskritische, ja auch, aber ja trotzdem immer verbunden mit so einer inneren Welt, mit so einer inneren Haltung. Es war ja, du hast ja eigentlich kein Polit-Rap gemacht oder sowas, ne? Sondern es kam ja eigentlich aus einer inneren Geschichte, die sich dann vielleicht auch überträgt auf eine Gesellschaft oder sowas, ne?
Ja.
Als du das bei dir gemerkt hast, okay, ey, das ist mein Ding und da gehe ich hin und so weiter. Wie war das in der Band? Wie war das in diesem Konglomerat und wie war das eben da auch in diesem Mikrokosmos? Weil vielleicht nicht nur Makrokosmos die Leute da draußen, sondern Mikrokosmos Band. Man hängt eigentlich mit den Boys und macht irgendwie geilen Scheiß und auf einmal kommt man dann eben mit solchen Songs und sagt, ey Jungs, wollen wir nicht auch mal und ich habe hier was und so. Weißt du, ich meine so? Und es ist ja jetzt auch nicht so, habe ich das Gefühl, als hätten die anderen Jungs sich in den letzten 30 Jahren sehr angepasst an diese Sachen, weißt du, ich meine? So, ja. Du stehst da immer noch ziemlich.
Das war immer ein Thomas D. Solo-Ding.
Solo.
Innerhalb der Band. So ja.
Wie, weißt du, ich meine? Ich glaube, da will ich. Das interessiert mich so. Wie war das und wie ist das so?
Also, zum einen bei den Solo-Sachen lässt sich dann keiner reinreden. Also, wenn wir auf der Fanta-Platte einen Solo-Track haben, dann ist das mein Track.
Ja.
Und dann kannst du, natürlich sagen sie ihre Meinung dazu, aber inhaltlich wird da keiner sagen, ich finde, jetzt gehst du aber ein bisschen weit oder irgendwas. Ja, ja. Und spätestens nach Krieger haben wir natürlich auch und haben auch die anderen gemerkt, was das für ein Echo erzeugt.
Da ist was.
Und dass es dieser Band natürlich nochmal eine Seite gibt, die sie ohne mich und ohne diese Songs nicht hätten. Mhm. Und mir ging es dann so, dass ich nach Krieger und dann Mein Schwert und Millionen Legionen war die Trilogie abgeschlossen für mich und eigentlich hätte ich dann aufhören müssen. Aber dann war es plötzlich gesetzt, dass der D auf jedem Album einen Solo-Track hat. Und dann kamen auch Phasen, wo es mir echt auf den Sack ging, weil irgendwann ich will jetzt nicht immer der Vorzeige Prophet sein oder der Philosoph. Ich will jetzt, ne? Aber es kamen dann doch auch immer wieder wunderschöne Stücke dabei rum. Ich meine, Gott ist mein Zeuge. Oder eben Inferno auf der letzten, wo ich mich dann mit dem Leben und vor allem dem Ende des Lebens auseinandersetze. Und da kam, und auch da dachte ich schon wirklich, da kommt nichts mehr. Ich habe jetzt alles gesagt. Ich kann jetzt nicht auf Knopfdruck oder auch wenn der Knopf über 3 Jahre gedrückt wird. Album, ja, der fand das auch ewig gedauert hat, trotzdem nicht sowas nochmal produzieren und trotzdem ist es mir gelungen mit Inferno, gerade der letzten Nummer auf der letzten Platte, auch nochmal so ein Ding, was mich dann selbst so bewegt und auch die anderen und Smudo hat, der, wir haben es dann irgendwann mal aufgeführt, das erste Mal oder was, dann kam er nachher zu mir und meinte, ich habe geweint. Und ich weiß, wer das Mutter von The Voice kennt, da weint er auch mal ganz gerne, aber es ist keine Heulsuse, der Mann. Nein, da habe ich ihn echt abgeholt. Und das ist mein Job auch da, auch innerhalb der Fanta, sie mit sowas dann auch abzuholen. Und da kriege ich dann auch meine Credits für, auf jeden Fall.
Es ist geil, dass du gesagt hast, dass das nochmal, dass das einfach eine neue Dimension auch für Fanta 4 aufgemacht hat, so voll.
Ja, ne?
Ja.
Ich meine, die ist ja bei Tagamea auch schon da.
Voll,
für ja. Michi und mir, oder? Nur in deinem Kopf vielleicht,
ja, total.
Obwohl das rappig, aber das hat sogar, glaube ich, das Mudo geschrieben. Also das ist ja denen auch nicht fremd,
ja.
Das Ding. Aber wenn du die Fanta-Songs hörst, ist immer sehr lustig. Zum Beispiel, da singt er, will die Frau auf sein Zimmer kriegen. Mhm. Ja, das geht beim Smudo immer, es geht entweder um zerbrochene Beziehungen oder um nicht erfüllte Ernährungsversuche. Der Michi ist mal wieder in einem schlechten Job, wird schlecht bezahlt und niemand erkennt sein wahres Genie. Davon erzählt er ganz oft. Er ist ganz oft der sagt, warum erkennt ihr nicht, wie gut es ist, sein Schema? Ja, so, ich muss doch mal alle sehen jetzt. Und ich bin dann der bei einfach seinem Aussage, schließ deine Augen und atme tief und konzentriere dich mal auf das Innere, weil ist ja doch nicht alles so einfach. Also da hat jeder sein Part irgendwie und den erkennt man in sehr vielen Stücken wieder, weil halt jeder auch so ist. Also Smudo sehnt sich wahrscheinlich immer noch nach der erfüllten Liebe, einfach nur geliebt zu werden. Und der Michi will endlich, man soll endlich erkennen, was er für ein Genie ist. Und ich will endlich, dass ihr alle erleuchtet werdet, mich inklusive.
Meinst du, dass das, was du gerade beschreibst, also dieses, wie man so in seiner Persönlichkeitsstruktur ist, warte, wir müssen, glaube ich, einen Break machen. Sorry. Haben wir nochmal von vorne dann, ja?
Ganz vorne, ja, genau.
Von vorne.
Hallo, mein Lieber.
Na gut, okay. kein Problem. Wir lassen sowas gerne auch drin.
Ja.
Ist mal einer pinkeln gegangen und ich hab vergessen, es rauszuschneiden. Du hörst im Hintergrund. Du hörst im Hintergrund, wie der Typ und auch richtig so. Weißt du? Und ich hab's vergessen. Ich sag sogar noch, ja, mach dir keinen Kopf, schneiden wir raus. Dann habe ich den Podcast, kommt der raus und ich krieg so Nachrichten von Leuten, wie geil seid ihr denn? Hab das einfach da übercool. Und ich so, ach du Scheiße, den Typen angerufen, so. Martin heißt er, grüß dein Mann. Und er so, ist doch geil, lass drin.
Ja, lass drin.
Also,
so ist richtig.
Insofern.
Aber alles drin lassen. Hand vor den Mund, Hand vors Gesicht. Richtig. Nur kein Blatt vor den Mund.
Du hast, ey, ne, Michi ist wahrscheinlich heute noch so, Smudo ist heute noch so, du wünschst dir immer noch, ne, dass alle vielleicht erleuchtet werden, inklusive dir. So, und das ist eine Frage, glaube ich, die interessant ist. Endlich mal eine. Meinst du, dass das, was wir so haben als Persönlichkeit und so die Struggles in der Persönlichkeit und so weiter, meinst du, das ist etwas, was in Anführungsstrichen weggeht durch sowas wie Erleuchtung, was auch immer das ist? Verlieren wir da unsere Persönlichkeit?
Mit dem erleuchteten Mensch kannst du dich nicht streiten. Weil er keine, so ein bisschen Teflon-Seele mäßig so. Ich glaube, du kannst nicht einhaken. Ja, und einhaken kannst du nur, wenn einer eine Persönlichkeit hat. Also in gewisser Weise, wenn man dann da seine Heiligkeit in Dalai Lama anguckt, der hat natürlich auch eine Persönlichkeit. Ja, der ist immer wie ein kleines Kind, so lustig und dann eben auch sehr weise. Deshalb ist das eine gute Frage. Gibt es einen Menschen ohne Persönlichkeit? Was ist der dann? Ich meine, ein Erleuchteter, soweit ich die Definition verstehe, lebt immer im Augenblick und dementsprechend hat er kein Schema, nach dem er handelt, keine Struktur, die er seine Persönlichkeit nennt, die wir unsere Persönlichkeit nennen, die ja eigentlich nur eine Struktur ist, mit der wir gelernt haben, dass die funktioniert für uns, mal besser, mal schlechter. Aufgebaut natürlich auf einer Welt, die von unseren Eltern erstmal uns erklärt wurde, dann später von der Schule, von Kumpels, von den Medien, von whoever said something. Und du glaubst und sagst, ach, so ist es. Und dein Verstand denkt, jetzt habe ich die Welt wieder ein bisschen mehr verstanden. Also halten wir uns ab jetzt da dran. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil das nur eine Situation ist, die einmal genau dir so widerfahren ist. Das nächste Mal würdest du vielleicht schon einen anderen Schluss draus ziehen oder jemand anders passiert dasselbe und er reagiert ganz anders darauf. Also ist unsere Persönlichkeit ein Konstrukt aus unserem Belief System, wie wir glauben, dass wir uns zu verhalten hätten, weil es am besten wäre. Wahrscheinlich dient es dem eigenen Schutz. Überleben ist ja auch immer so ein Thema oder Sicherheit, Pseudo, zumindest Scheinsicherheit. Mhm. Und wenn man das dann ablegt, dann hat der Mensch, der im Augenblick heraus die Wundersamkeit, das Wunder des Universums ständig acknowledged, also anerkennt und Teil dessen ist, theoretisch keine Persönlichkeit. Für uns, die wir aber werten, hat er natürlich wieder eine Persönlichkeit. Mhm. Guck mal, der lacht ja immer und sagt weise Sachen. Mhm. Sitzt auf dem Kissen und meditiert. Würdest du mir auch schon wieder, wir ordnen sie ja zu, die Menschen, die Welt. Wir müssen ja die Schubladen haben, zumindest denken wir, dass es hilft, um alles zu begreifen und dann am Ende zu kontrollieren. Also würde ich sagen, die Antwort ist, er hat keins, aber wir würden ihm eins zuschreiben. Mhm.
Interessant.
Ja, bin mir gerade eingefallen. Ja. Ich habe vorher auch nicht Gedanken dazu gemacht.
Ich hab mal sowas in der Richtung gehört von, was ich auch interessant fand, was ist etwas anders, aber ist vielleicht hat es die gleiche Dings, was du eben auch gesagt hast, wenn jemand immer in diesem Zustand ist von, okay, ich bin in diesem Moment und ich erkenne das Wunder des Universums immer, sondern ich bin halt das Wunder des Universums, die ganze Zeit. Da hat mir jemand gesagt, naja, es ist, die Persönlichkeit ist immer noch da, aber du haftest nicht an der Persönlichkeit.
Ah ja,
cool. Also du hast immer noch, du isst immer noch lieber Brot, als dass du Reis isst, ne? Mhm. Aber es ist unterm Strich nicht wichtig.
Mhm.
Ne? Und es ist auch egal, wenn dir einer Reis gibt.
Ja.
Du findest Brot immer noch besser,
ja.
Aber du hast überhaupt aber kein Issue, wenn Reis kommt.
Ja.
Und oder halt irgendwie, du wirst immer noch sauer oder sowas. Also die Emotionen kommen, weil das auch chemische Reaktionen sind und so weiter, die du nicht ausschaltest. Aber es gibt überhaupt gar keine Anhaftung mehr. Das heißt, du wirst sauer, aber es fließt quasi durch dich durch. So, das ist so, ich bin abgefuckt. Naja, gut, okay, weiter geht's. Aber dass du halt davon nicht, das nimmt dich nicht ein. Du, das bist nicht du. Sondern du
ja,
bist
genau.
Halt einfach irgendwie, du sitzt halt einfach da und du wirst halt sauer und oh, interessant. Ja. Genauso interessant wie ich werde
lustig sein werd oder
lustig.
Wie
nichts. Oh, interessant, okay, weiter geht's. Ja. So.
Nun, die nächste Frage ist natürlich, ist der erleuchtete Geist ständig im Zustand der Erleuchtung? Weil es gibt durchaus Vorgänge, wo der Verstand ja Sinn macht, wenn man jetzt ein
absolut.
Gericht kochen will nach Anleitung zum Beispiel.
Absolut.
Ja, dann kannst du nicht, wahrscheinlich ist es hinderlich dann für so einen Vorgang in einem totalen the emptiness oder the wholeness, the awareness of all zu sein. Deswegen glaube ich, wenn man so einen Satguru anguckt oder auch seine Heiligkeit, den Dalai Lama, dann sind das so Stufen. Wenn er predigt, wenn er anderen Leuten was erklärt, dann ist er natürlich mehr auf der Ebene der anderen Menschen, damit die das verstehen und benutzt Worte, die er sonst nicht braucht. Er muss sich das ja nicht selber erklären. Das ist ja, glaube ich, da widersprechen sich auch einige, aber ich glaube schon, dass der erleuchtete Geist ein stiller Geist ist, der keine Worte braucht, um sich irgendwas zu erklären die ganze Zeit. Andere sagen, das Denken wäre nicht abzustellen, es ist nur, es tritt in den Hintergrund. Und man hängt den Gedanken nicht mehr nach.
Vielleicht so mit dem Denken genauso wie mit den Emotionen, was ich eben
genau.
meinte.
Genau, nicht mehr also anhaften.
In dieser Tradition, in der ich hauptsächlich lerne, wird da zum Beispiel gesagt, so, naja, wenn du, also Erleuchtung wäre ja sau unpraktisch, wenn du eine Pizza bestellst und dann sitzt du da und machst die Tür nicht auf, weil.
Genau.
Weißt du? Wenn einer klingelt, so, ja, so keiner macht die Tür auf, so, ne? Dann deswegen wird halt auch da gesagt, naja, wenn du halt du kochst halt nach Rezept oder bestellst eine Pizza und gleichzeitig, also es gibt keinen Widerspruch, weil es nicht eben so eine Sache ist von so, ja, du bist completely numbed out und weggespaced,
genau.
Sondern also es gibt überhaupt gar keinen Unterschied zwischen eine Pizza bestellen und Meditation.
Das ist der buddhistische Weg, ja. Wenn du gehst, dann gehe. Wenn du kehrst, dann kehre. Wenn du eine Pizza bestellst, bestell eine Pizza. Mach halt alles, was du tust, jetzt, im Hier und Jetzt. Und denk nicht 2 Stunden vorher dran, ich muss noch eine Pizza bestellen. Ich wollte ja eine Pizza bestellen. Und danach.
Was, wenn ich nicht die richtige Pizza bestellt habe? Und dann,
genau. Und dann, wenn der jetzt kommt und wenn der nicht kommt und ich gerade. Und genau. Und auch dieser Irrtum, dass Meditation ein Wegspacen ist, dass man irgendwo anders ist, ist ja schon mal, das wäre wieder eine Flucht vor dem Augenblick der Realität, dem Wahrnehmen. Eigentlich ist ja Meditation das Hier und Jetzt zu erleben. mehr ins Jetzt zu kommen und nicht irgendwo anders hin in seinen Gedanken oder Fantasie oder Traumreisen. Kannst du ja machen, wenn du eine Astralreise machen willst oder irgendwas. Da ist es wahrscheinlich sinnvoll, irgendwo hinzugehen, out of your body. Aber eine Meditation im klassischen Sinne halte ich eben auch für eher was auf, ist eine sehr anstrengend auch, eben deinen Geist beizubringen, dass er nicht die ganze Zeit denkt, Schrägstrich, dass diese Gedanken du sind, sondern dass du mehr bist als deine Gedanken. Und der Denker ist der Denker über dem Denker. Da habe ich letztens mal eine richtig geile, noch einen Trick gehört, dass wenn du merkst, du denkst und du fragst dich, was denkst du, dann ist das ein anderer Teil deines Gehirns. Und wenn der fragt, dann ist dein anderer Denker so, hups, als würde er beim Denken ertappen. Und es funktioniert voll. Wenn ich einen Gedanken habe, sage, was denkst du? Ich denke immer, was laberst du? Was laberst du? Das frage ich mich selber. Ja, und dann muss ich immer so, nix. Als wäre ich ertappt worden in meinem. Und das hilft beim.
Da kommt so ein kurzer Moment so
ja,
von.
Ja, da kommt so. Zack. Und dann ist der weg, der Gedanke, den ich gerade gedacht habe, weil der andere Gehirnteil aktiv wird. Ja. Das ist eine schöne Übung, die man mal machen kann daheim. Frag dich einfach mal, was laberst du?
Ja, ja. Kannst so Teddy abspielen. Was laberst du? Ja, genau. Wie bist du, also was war so dein erster Kontakt mit wirklich so Meditation, Meditationspraxis und diesem ganzen Ding? Weil da gibt es ja auch tausende verschiedene Ausprägungen und so weiter. Weißt du?
Ja,
bist du da reingestolpert?
Ich bin ja sehr spät. Ich habe schon so lange darüber geredet und habe es noch nicht regelmäßig praktiziert und bin erst jetzt in so einem regelmäßigen Praktizierungsmodus, weil ich gesagt habe, ich will jetzt auch die Reise weiterführen. Mir reicht es jetzt nicht mehr. Einfach nur immer schön, wenn man mal einen Funken, Geistesblitz hat, sofort einen Song draus zu machen und mit dem Endziel, Hauptsache ich habe einen Song drüber geschrieben, ja, sondern wirklich die persönliche Reise nach innen weiterzuführen und die ernsthafter zu betreiben, jetzt in meinem hohen Alter. Und zurückzuführen ist aber alles auf eigentlich den Moment, der diesen einen Moment, und zwar in Indien, wo sie alle am Kiffen waren, ohne Ende, immer Schilum morgens schon den Schwarzen über dieses Tonrohr geraucht und ich irgendwann so, Leute, bin hier im Urlaub, ich will mal was Neues, du kiffen kann ja auch daheim. Hab dann aufgehört zu kiffen. In Goa, das war so ein bisschen konträr zu allem.
Genau,
wo alle nur sehr dicht wohnen. War ich so, nee. Und hatte da dann an einem Morgen ein wundervolles Erlebnis, in dem ich tatsächlich da stand, ähnlich wie ich es jetzt auch in Federleicht wieder beschreibe, diesen Moment, wo du merkst, wenn ich nicht denke, dann ist alles perfekt. Der Augenblick ist alles, was du brauchst und auch alles, was du hast. Also ist das, that's paradise. Und dann kommt der Gedanke und der Gedanke nimmt dich aus dem Jetzt in die Vergangenheit und in die Zukunft, potenzielle Zukunft und ja, gefühlte Vergangenheit. Und dann hatte ich es geschafft, hier auch eine Zeit lang eben diesen Gedanken sein zu lassen und es hier und jetzt zu embracen. Und dann saß da ein Typ, der hat einen indischen Lobgesang an den Tag gesungen, auf so einem Felsen am Meer. Und das Schöne war, da ich die Sprache nicht verstanden habe, hat es meinen Verstand nicht weiter beschäftigt. Aber die Musik, also die Töne, kamen durch, die haben mein Herz erreicht, direkt. Und das war die Erkenntnis, dass Musik diese Fähigkeit hat, auch die Worte, weil das, wir sind ja beide hier, wir reden ja erstmal, wir sprechen ja den Verstand an. Egal, was ich sage, der Hörer wird es analysieren, wird es zuordnen, was heißt Liebe für ihn, was heißt Hoffnung, er hat da Schubladen schon, die bedient werden. Aber mit der Musik zusammen geht es tiefer und weiter. Und da wurde mir auch klar, dass das Schönste ist, das machen zu dürfen. Obwohl ich nicht singen kann oder nicht richtig und auch kein Instrument spiele, aber dass ich die Worte mit Hilfe der Musik doch zum Herzen bringen kann. Das war mein schönstes Erlebnis, sag ich mal, in meinem Leben. Dieser Moment da. Das war, wenn man irgendwas in Erleuchtungsnähe erlebt hat, dann war es das. Ja, und dann genau, muss ja halt jetzt anstrengen, Disziplin aufbringen und nicht nur darüber singen, sondern sich wirklich mal hinsetzen. Eine Viertelstunde schaffe ich. bevor der Verstand dann wieder stark versucht oder einfach anfängt wieder abzuschweifen. Aber allein das ist schon, das finde ich schon sehr bereichernd, muss ich sagen. Dann übe ich mich so ein bisschen in Yoga, aber das. Oh Gott, ey, wenn ich einfach 57 Jahre lang sich nicht gedehnt hat, dann merkst du schon, was da fehlt auch.
Aber es ist schon irgendwie auch geil, ne?
So ja, dieses, ist schon geil.
Dass man dann so merkt, oh, okay, das geht, oder oh,
hier, ja, oder da hier geht gar nichts.
Oder hier habe ich irgendwas, wusste ich gar nicht, dass ich das, ich habe Muskelkater irgendwo, wusste ich gar nicht, dass ich, hä?
Ja.
Da ist was?
Das ja,
ist
ja, so, ja.
Da ist, was ist denn da? Ja, ja.
Ja, und Yoga ist ja auch der körperliche Ausdruck von diesem, von der, ne, das haben sie ja eigentlich dahingehend erfunden. Und Breathwork ist ja auch eine wundervolle Sache. Meine Frau hat so eine Breathwork-Ausbildung gemacht.
Ja, okay.
Alter, da geht eine Welt auf, das glaubst du nicht. Atem, das Ding, was uns auch schon ein Leben lang begleitet, was wir aber auch aktiv beeinflussen können.
Total.
Im Vergleich zu anderen Sachen. Ich kann ja nicht mein Riechen abstellen oder mein Hören. Ja. Ich kann mir die Ohren zuhalten, okay, aber ich kann atmen und ich kann auch bewusst nicht atmen, zumindest eine gewisse,
gewisse Zeit,
Zeitspanne. Ja, also geht automatisch, ist aber auch beeinflussbar. Und dann kommst du mit dem Atmen zurück. Da kannst du dich, je nachdem wie du atmest, und es gibt ja auch, ich glaube, Hatha-Yoga, also ein Teil des Yogas, der sich auch mit der Atmung speziell beschäftigt. Und du kannst mit dieser Atmung dich in zurück zu Zuständen bringen, die dich heute noch beschäftigen, also Traumata. Und überlegt, wahrscheinlich ist unser ganz, uns alle unsere, also wir als Person auf Traumata aufgebaut, weil muss kein großes Trauma gewesen sein.
Sind wir wieder bei, wie sich eine Persönlichkeit entwickelt.
Genau. Ja. Und es sind kleine Dinge, wo dein Nervensystem sagt, oh, 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 davon muss ich mich schützen.
Ja.
Dass mir das nicht nochmal passiert.
Hier muss ich reagieren, hier muss ich justieren, hier muss ich irgendwie eine Strategie entwickeln.
Genau. Ja. Und damit, und da bleiben wir hängen. Und mit Breathwork kommst du zurück an diesen Punkt und kannst den auflösen, weil du ihn nochmal durchlebst, aber in einem Safe Space, weil du in einem, weil du ja, da ist immer einer der Raumhalter, der hält den Raum und du weißt, du bist sicher und kannst in diese Gefahr zurück. Und dann geht das, also was sie erzählt hat aus dem Kurs, die Leute, die eine hat erbrochen.
Ja, ja, klar.
Dann gibt es Leute, die schreien, die weinen.
Natürlich.
Da geht's ab, da geht so an die Substanz. Aber dann hast du das Trauma tatsächlich aufgelöst, was bei einer Gesprächstherapie oder so optional wesentlich länger dauern kann. Und weil du es im Nervensystem aufgelöst hast, weißt du auch in Zukunft, da geht keine Gefahr mehr aus. Und das ist also so heilend. Ich glaube, das steckt hier noch in den Kinderschuhen. Das wird ablösen.
Irgendwie. Ja, das wird so immens unterschätzt, auch in diesen Coaching, Therapie, Zirkeln und so weiter, wie krass wir eigentlich nicht nur im Kopf Dinge verstehen müssen, sondern die im Körper fühlen und lösen müssen und so weiter. Weil der Körper ist so das Basissystem.
Ja.
Und selbst wenn du im Kopf was verstanden hast und sagst, naja, klar, ach, mir ist das, ja, habe ich jetzt verstanden. Ey, ist geil, aber das ist halt eine Ebene. Sobald du aber unter einen immensen Stress gerätst, wo du auf so ein Basisniveau runtergeschoben wirst, wo dein Kopf overwhelmed ist.
Ganz genau. Da hilft
da
das
kommt
Denken
dein Körper
gar nichts
und da
mehr.
Hilft dir das nicht viel. Nee. Wenn du aber, wie du gerade schon erzählt hast, eine körperliche Erfahrung schon damit gemacht hast, okay, ich kann, das kann durch mich durchfließen, ich bin sicher, es hat mich vielleicht vor 20 Jahren bedroht, aber heute ist es keine Bedrohung mehr, wenn du das Gefühl hast und dann kommt es, kann dein Körper, dein ganzes System damit ganz anders so eine, erzähl das auch öfter, so ungefähr so um 2010 rum und so habe ich ja irgendwie ein paar Jahre keine Mucke gemacht und ey, mein Leben umgekrempelt. Und da habe ich unter anderem, also habe ich mehrere Retreats auch gemacht und Therapie und allem und Scheiß. Und war aber natürlich auch voll in meinem Kopf und man hat natürlich auch immer noch dieses Rapper-Ding voll gehabt und so und stand dann da in irgendwelchen Spots, wo dann irgendwie läuft dann irgendwie Sing Hallelujah und Cotton Eye Joe und alle sollen sich jetzt locker machen. Und ich mit den Nikes und der Baggy Pants und ich war so, ey, solange nicht Gangstar läuft, mach ich mich gar nicht locker und so. Und das ist mega krass, weil ich musste, das war voll das krasse Learning für mich, das irgendwie so zu erkennen, zu verstehen, so, nee, okay, Moment mal, alle haben eine gute Zeit, nur ich nicht. Ey, wahrscheinlich bin ich das Problem. So. Also nicht, wahrscheinlich sind die nicht das Problem, sondern ich. Okay. Und dann habe ich halt auch so ein Retreat gemacht, Path of Love heißt das, Alter, Wahnsinn. Und da war halt diese Kombination aus therapeutischen Sachen, gruppentherapeutischen Sachen und Encounter-Therapie, aber halt auch sehr viel Körper. Und da habe ich zum ersten Mal so wirklich intensiv diese Erfahrung gemacht, wie selbst Sachen, die ich verstanden habe, so tief in meinem Körper sitzen, dass mein Körper, mein System, wenn ich mich diesem Thema nähere, mein System denkt, ich sterbe.
Ja, crazy.
Also, und ich hab mit Händen und Füßen gekämpft, weil ich gedacht habe, wenn ich da hingehe, wenn ich mir das an, dann sterbe ich.
Ja. Yeah.
So. Und die haben es eben auch, wie du es gesagt hast, durch so einen Container, durch so einen Safe Space und so weiter, mir ermöglicht, dass ich irgendwann nach ein paar Tagen des Weglaufens da irgendwie so viel Vertrauen hatte und auch eigentlich auch nicht mehr konnte, weil ich war einfach fix und fertig.
Ja, da musste durch.
Dass ich das dann irgendwie gemacht habe und auch mit allem, ne, mit Schreien, mit körperlicher Übelkeit, mit und so weiter und so weiter. Aber es gibt halt eine andere Seite.
Genau.
Und dann ist es so ein bisschen Themen raus, also nicht alles und für immer bla 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 bla, aber
nein.
So, weißt du, aber Teile und so weiter. Und ey, über Breathwork, über solche Sachen und so weiter, es ist so krass, dass man das so machen kann. Und bei diesen Sachen, die ich da gemacht habe, war eben, und jetzt kommt der Bogen, auch Musik immer ein Teil. Es war immer ein Teil des Prozesses. Und das siehst du ja auch, wenn du Ayahuasca-Zeremonien hast, Iboga und so weiter, es ist immer auch mit Musik begleitet. Also es ist immer auch irgendwie diese Magie, die von Tönen, von Gesang, von Musik, die dich hält und mit facilitiert. Es ist wie ein zusätzlicher Facilitator bei sowas, finde ich.
Yeah.
So.
Ja.
Und deswegen so dieses Gefühl, was du hattest, und ich finde, du hast es so geil gesagt, ja, wir sprechen nur und wir sind dann eigentlich auch die Motherfucker, die dann ja eigentlich auch wieder nur diesen Intellekt da antriggern.
Ja, eigentlich, genau.
Aber dadurch, dass wir das mit Musik machen können und so weiter, passiert noch was anderes. Ja, total.
Ja. Nee, der Körper ist ja wahnsinnig mit verankert, ist klar. Wenn du in den Angstmodus kommst, da kannst du dir noch so viel erzählen. Da ist dein Körper ist auf Flucht oder Kampf. Da geht die Pumpe, da wird die Atmung flach oder so. Und man sagt ja nicht umsonst, atme mal tief durch und so, weil das einfach
weil's
was anderes.
Ja,
weil es wirklich, wenn du in den Bauch atmest, kannst du nicht aufgeregt sein. Und wenn du aufgeregt bist, atmest du ganz flach und hoch, weil die Entspannung fehlt. Also da macht schon Sinn, auf den Atem zu achten auch.
Machst du so Breathwork-Sachen auch selber? Also bist du da jetzt angefixt worden?
Also meine Frau wollte mich immer dann, dass ich mich da mal hinlege und so. Und dann muss ich aber, da muss ich ja dann irgendwas Schlimmes finden aus meiner Kindheit. Und dann bilde ich mir mal ein, ich habe überhaupt nichts, ich bin doch geheilt. Deswegen habe ich mich da ein bisschen gewehrt. Aber ja, ein bewusstes Atmen und eben auch, wie man es im Yoga macht, dann die Einatmen, ausatmen, so Sachen. So bewusst durch Hyperventilation zum Beispiel in einen Trance-Zustand zu kommen, das habe ich mir noch nicht getraut.
Wie gehst du mit Lampenfieber um?
Ich habe quasi keins.
Ehrlich?
Ja.
Alter, mir ist das so nicht begreiflich.
Bei mir kam das daher, weil ich das so grotesk fand, als das Mutter gesagt hat, wir geben ein Konzert. Also, Alter, wir können nichts. Wir haben keine Instrumente, wie sollen das gehen? Das war so abstrakt, dass ich mir da gar keine Gedanken gemacht habe, weil ich verstehe nicht, wie das gehen soll. Zeig mir das mal.
Ja.
Und dann haben sie mir gezeigt mit dem DAT-Player und mit Michis Plattenspieler und da haben wir halt da gerappt vor Kumpels. Ja, war ja nichts Besonderes und nicht groß. Und das erste Mal Lampenfieber hatte ich dann in der Schleierhalle, unser erstes Konzert in der Schleierhalle mit der vierten Dimension, also nach dem
Dida-Wahnsinn. Das war dann lange danach so quasi.
Ja, lang. Krass. Und da waren 8000 Leute wegen uns und das war mein Traum. Ich war bei Peter Gabriel in der Schleierhalle, hatte ich noch keine Musik gemacht und nichts, nicht gekannt und stehe bei Peter, eines meiner ersten Konzerte, ich habe spät angefangen mit Konzerte gucken erst.
Aber es geht schlimmer als Peter Gabriel.
Ja, danke. Davor habe ich Queen gesehen. Also ich fand, ich bin nicht so schlecht angefangen.
Geil.
Und stehe da und der Typ steht da allein auf der Bühne, hat frische Getränke, frische Luft, die gesamte Aufmerksamkeit. Und ich stehe im Publikum und denke, hör mal, ich stehe auf der falschen Seite. Alter, da gehöre ich hin. Das ist mein Platz. Echt, das war der Gedanke eines 16-, 17-jährigen Teenies. noch keine Ahnung, dass demnächst seine Band trifft und dann ein paar Jahre später auf derselben Bühne stehen wird. Und da hatte ich dann Schiss. Und dann habe ich gedacht, Alter, jetzt hast du Schiss vor deinem eigenen Traum. This ain't that what you wanted? Das hast du doch gewollt, das hast du doch selber gesagt. Ja, ich weiß, aber jetzt ist so. Oh. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also für alle, die mit Lampenfieber kämpfen. Man kann sich vorstellen wie ein Zahnarztbesuch, ist auch nie angenehm. Aber nach 2 Stunden ist vorbei. Jetzt bitte. Dann gibt es die Vorstellung, dass egal wie wichtig das für dich ist, in China interessiert das keine Sau. Mal sehen, wie viele Leute das nicht interessiert im Verhältnis zu denen. Da bist du und dann sind es deine Leute, die da vor der Bühne stehen. Die interessiert das. Aber alle anderen da draußen, denen ist das scheißegal, ob du dich verreppst, ob das gut wird oder schlecht. Die denken währenddessen was anderes und der Rest der Welt denkt morgen wieder was anderes. Also, don't take yourself too seriously. Das ist bei Lampenfieber oft, dass man damit, ne, jetzt geht's, jetzt muss ich. Ja, was musst du? Du weißt, was du da machst.
Das ist ja auch ein Gefühl und es ist super geil, weil es ist ja auch ein Gefühl von Tunnel. Alles zieht sich zusammen. Es ist nur noch irgendwie so, ich sehe nicht, was links und rechts ist. Blablabla. Es ist dann so ein krasses Gefühl von Enge.
Ja.
Und dann an sowas zu denken wie, okay, also 99,99% der Welt interessiert das überhaupt nicht. Du machst ja auf.
Ja, da machst du auf.
Das ist geil, das ist super. Ja.
Und du weißt ja auch, dass wenn man... Das
nehme ich mir mit für nächstes Mal. Okay.
Wenn du gehypt bist, genauso wie wenn du angestrengt oder aufgeregt bist, du performst nicht so geil, wie wenn du tiefenentspannt bist. Laid back. Du musst keinem was zeigen, Alter. Der Beat, hier ist die Macht. Erzähle ich euch was. Bam. Und das sind die besten Konzerte, wo du fast schon gelangweilt bist, wo du hinten rausgehst und denkst, ja, war gut, wir haben sauber abgeliefert, aber manchmal stehe ich selber auf der Bühne jetzt auch solo und dann, Alter, was ein geiler Abend, dann hörst du dir das Tape an. Okay, Thomas, also das machen wir auch nicht mehr so. Also da kannst du auch entspannter sein, wirklich. Und deswegen, das sind also meine Tricks gegen Lampenfieber, ist eben, nimm's nicht zu ernst, relativier's mit was anderem und vergiss nicht, wenn du dann eben denkst, du kannst es nicht, du bist genau deswegen hier. This is the path you chose oder it's been chosen for you, wie auch immer du es sehen willst. Das ist dein Weg. Du bist genau aus dem Grund da. Jeder hat da einen Job an dem Abend und du machst einfach deinen Teil der Sache.
Okay. Ich habe bis heute Lampenfieber, ne? Immer.
Also ich hatte letztens nochmal, als ich jetzt mit neuer Platte in Stuttgart Premiere hatte, mit neuen Songs.
Ja.
Und du weißt ja, wir haben ja viele Co-Writers und ich hatte jetzt auch den einen oder anderen Helfer. Eigentlich hauptsächlich ein Gu, mein Co-Writer auf der Platte. Und da hat er 3 Strophen von diesen ganzen Songs sind von ihm und die sitzen natürlich nicht. Wenn ich selber was schreibe, dann weiß ich's. Dann merke ich's, ich merke es ja beim Schreiben schon. Ist ja dann am Ende muss jedes Wort, jeder Buchstabe genau dahin und alles ist gut.
Ja.
Aber die Strophen von ihm, Alter, oh, dann habe ich sie mit meinem Sohn. Loop mir mal diese Strophen. Ich muss die 15 Mal am Stück haben, damit ich mir die anhören kann auf der Fahrt und so. Und da war ich dann auch echt nervös. Aber das war ja eigentlich ein schönes Gefühl dann. Also für meine Verhältnisse, weil ich nie nervös bin, war das mal wieder so ein interessantes Gefühl, was ich so gar nicht kenne.
Geil, aber da war es dann auch nicht so, oh mein Gott, ich muss raus, ich muss bevor, sondern da war es halt ganz konkret, Alter, was, wenn ich die Dinger verkacke so?
Ja, genau. Ich will es halt nicht verkacken. Ja. Ich meine, es war noch vor dem Release der Platte. Insofern hätte es im Prinzip keiner mitgekriegt, wenn ich irgendeinen Scheiß... Ich muss halt irgendwas rappen.
Ja,
genau. Darfst halt nicht aufhören. Du musst dann halt irgendwas erfinden. Oder so. Das versendet sich auch alles.
Ich sag dann mittlerweile, mir passiert das schon regelmäßig.
Ja.
Ich vergesse dann irgendeinen...
So viel
meistens
Text,
bei den gleichen Songs die gleichen Stellen. Und so.
Ja, genau. Ja,
immer.
Das kenne ich auch.
Ey, und ich bin mittlerweile dann so... Bei einem Song ist es sogar schon so, dass mein DJ GQ weiß halt einfach, dass dir die 2 Zeilen fehlen. Und er hat sich das schon markiert. Und der hört dann... hat er wieder vergessen. Und dann springt er direkt schon so, dass der Chorus 2 Takte früher kommt.
Ja, geil.
So, der hat das direkt mit einkalkuliert.
Mal wieder.
Richtig gut. Und ansonsten, ey, ich bin mittlerweile einfach so, ich sag dann, und jetzt habe ich den Text vergessen.
Ja.
Und dann lachen alle das und dann kommt irgendwann der Chorus und dann ist vorbei.
Ey, wir hatten beim 20-jährigen Fanta 4-Jubiläum 66.000 Leute auf dem Cannstatter Wasen. 2x einen Stromausfall.
Ui.
Wir hatten einen Das ist das Konzert deines Lebens, okay? Ja, 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 ja. Da hast du, das ist der Moment. Und da hast du zweimal einen Stromausfall. Alter, da könntest du sterben.
Während des Konzerts.
Während des Konzerts.
Zack, aus.
Das erste Mal haben wir es gar nicht gemerkt, weil die PA nicht, sondern ja, nur okay, die aus, ja. Also nur ja, die PA. Ja, nur, ja. Und wir hatten
auf
halt
euren
die
Ohren läuft weiter.
Immer weiter, immer weiter. Alle werden ruhiger da draußen. Denkst, was ist denn los? Warum gehen die nicht mehr ab? Warum reagieren die nicht mehr? Bis der andere sagt, ey, da draußen ist kein Ton mehr. Wow. Und beim zweiten Mal war es dann komplett Breakdown. Und dann hat das Publikum angefangen, diesen Refrain zu singen von dem Lied, an dem wir gerade waren. Und wenn du jetzt zurückdenkst, dann sagen dir die Leute, das war einer der magischsten Momente auf diesem Konzert. Und du denkst, das war einer der peinlichsten Momente für uns. Aber das war es überhaupt nicht, sondern es war was Besonderes.
Ja, Mann.
Ja? Und weißt du noch, als der Curse so übermannt wurde von seinen Gefühlen, dass er einen Text vergessen hat, ja, das weiß ich noch genau. Das war Hammer, habe ich Gänsehaut, jetzt noch Gänsehaut. Because that's what it is, special. It's the moment.
Das und es ist
du
halt
jetzt,
einfach auch
das macht,
menschlich
ja,
und einzigartig
ja,
und natürlich und ehrlich.
Ganz
und,
genau, ja. Und drüber lachen und sagen, wie geil ist das Beste, weil wenn du jetzt, oh Gott, habt ihr gerade gemerkt, die Hälfte hat sie gar nicht mitbekommen wahrscheinlich, ja, weil sie gerade woanders sind oder in ihrem eigenen Film.
Voll.
Deswegen auf die eigenen Fehler hinweisen, immer schwierig, machen wir auch gerne. Haha, der hat's vergessen gehabt. Und so, du Assi, das ist jetzt echt, keiner gemerkt. Doch, ich hab's. Aber wenn man selber drüber lacht, ist das voll das most charming thing.
Voll.
Dann bist du einfach wieder mit den Leuten. Ja, das haben wir gerade erlebt.
Ja, Mann. Ja, ich war auf dem Savas-Konzert neulich und das größte Konzert seiner Karriere auch so. Und dann ging so eine Köln-Arena. Und dann ging es los mit irgend so einem Vorfilm. Und da war dann halt einfach der Ton und das Bild waren halt einfach.
Da stirbst du als
5-6 Sekunden off. Also richtig. Massively. Und ich war gerade irgendwie quasi im Publikum oben und wollte halt gucken, so wie die Show anfängt, so mäßig. Und wir alle so, wir saßen da, ne, auch noch andere Rap-Kollegen. Und wir waren alle so, wir haben uns alle angeguckt, wir waren alle so, ey, wir wissen was, wir wissen, wie er sich gerade fühlt. Und gleichzeitig haben wir alle gesagt, ey,
na,
wie scheißegal das ist, so, ja, ne? Und das war geil, das war, glaube ich, richtig gut für alle von uns. Weißt
ja, genau. Da lernst du.
Alle, massiv, Sido, Dings,
ja,
wir saßen alle zusammen. Wir waren
änderst.
So, ey, Moment mal. Das
ist eigentlich gar nicht
wir dürfen
so
es hier gerade miterleben. Eine Backstage gerade, der Mann. Der Mann geht in Flammen auf.
Alter, ja.
Aber, und wir alle draußen sind so.
Scheiß drauf.
Scheiß drauf, Alter. In dem Moment, in dem der rauskommt, ist eh alles egal.
Ey, wir hatten alle Jahre Dieter in der Schleierhalle mit unserem weihnachtlichen Konzert. Und der Plan war, wir haben einen Kabuki vorne hängen, mit unseren Gesichtern drauf. Und der fällt dann. Mhm. Und dahinter sind wir in einer Schneekugel. Wie diese kleinen Kugeln, die man
geil
so schütteln kann, wo
das
der Schnee
geil
fällt. Und in dieser Schneekugel
ja
fällt dann auch rieselt der Schnee. Und
ja,
da sitzen
ja, ja,
wir
ja
da drin und rappen den Anfang von Frohes Fest.
Mhm.
Soweit der Plan. Show geht los. Erstmal, nachmittags sehen wir zum ersten Mal diese Schneekugel. Ich muss mal die Kugel in Anführungszeichen setzen,
aha,
mit meinen Fingern, weil das war ein fucking Temu Zeltkonstruktion mit Klarsichtfolie drüber. Das heißt, du hast also erstmal die Plastikstangen gesehen,
ja, ja, ja,
und dann
ja
war so Plastik außenrum. Das war überhaupt keine Schneekugel.
Ja.
Ich weiß nicht, wer die bestellt hat oder woher oder warum die sich vorher keiner angeguckt hat oder was. Dropshipping und irgendeiner
ja,
dachte,
ja, ja,
er
genau,
kriegt
ja,
weiß
ja,
Gott
ja, genau
was.
Ja, ich hab
und
einen super
ihr,
Schnack gemacht.
Ihr erster Skandal erstmal. Also Michi, so ein Hals. Wie sieht das? Es sieht wirklich scheiße. Es sieht wirklich. Also, was machen wir da jetzt? Ja, was können wir machen? Nix. Wenn wir die Kugel
ist
die Idee
da
streichen
ja
oder nicht, jetzt ziehen wir es durch.
Ja.
Und dann habe ich mir da auch schon gesagt, okay, pass mal auf, die Leute wissen ja gar nicht, was wir machen wollten. Das heißt, das sieht so beschissen aus, wie die Fantas auf diesem Sofa, in dieser Mini, in diesem Wigwam oder in diesem Iglu-Zelt sitzen.
Ja, ja. Ich hab so
das ist eine Verarsche ja ist einfach. Also die nehmen sich ja selbst mal wieder nicht ernst. Also eigentlich ist es ein verdammt guter Witz, den nur die Fantas reißen können. Okay, haben wir uns damit beruhigt. Dann ist der Kabuki nicht gefallen. Dann hat der Kabuki sich verhängt und die Show fängt an. Wir sitzen in diesem scheiß Temu Iglu und es geht los und ich muss anfangen zu rappen und das Ding fällt nicht. Mein Einsatz. Ja, dann rapp ich jetzt halt. Dann rapp
ja,
ich
ja, voll,
die erste
voll
Strophe komplett noch hinter dem Ding.
Ja.
Bei unserer großen Weihnachtsfeier, wo alles und alles ging schief am Anfang. Und du brauchst 2 Stunden, um dich davon zu erholen und fragst nachher die Leute und die Leute, was war denn?
Ja, ja.
War doch gar nichts. Das war ja bestimmt ja, war so geplant, war doch guter Witz.
Dass
das
nur halb fällt und
ja,
das
ist
spannend.
Ja,
so
genau. Also man darf das wirklich alles immer, muss immer ein bisschen abstrahieren. die wenigsten wissen, was sie erwartet und nur du weißt, welchen Fehler du wo gemacht hast. Und es ist immer schön, danach sich zusammenzusetzen, drüber zu reden, gucken, was lief falsch, warum, um die Show zu verbessern. Aber man darf, das Schlimme ist, wenn es dich fickt und du die ganze Show drüber nachdenkst und nicht reinkommst in deine Show, weil du dir Gedanken machst über den Dreck, der gerade passiert ist. Das ist das Schlimmste daran eigentlich.
Und hier schlagen wir den Erleuchtungshaken, glaube ich.
Jawohl.
Weißt du, ich meine?
Ja.
Weil es ist nämlich genau dieses...
Das und
ja,
das.
Diese Gedanken sind halt, oh, was ist gerade passiert? Was könnte morgen passieren? Was ist das? Und so weiter.
Ja.
Und also ist vielleicht nicht direkt Erleuchtung, aber es ist wahrscheinlich schon irgendwie eine gute Übung, so dieses, hey, locker machen.
Genau.
Einfach loslassen, okay und so weiter und so weiter. Und je mehr man so in so einen Alltag reinbringt, so, also dann, also, ich habe mal so einen Spruch gehört, auch von dem buddhistischen Lehrer, der und über das Thema wollte ich gleich auch noch mit dir sprechen, auch wegen der Zeile oder wegen einem Abschnitt auf deinem neuen Album. Aber der hat mal gesagt, ganz spezifisch hat gesagt, wenn dir total egal ist, was irgendjemand über dich denkt, wie viel mehr Erleuchtung willst du eigentlich haben? Inklusive dir selbst.
Ja, there you go.
Inklusive dir selbst. Wenn dir total egal ist, was irgendwer über dich denkt, inklusive dir selbst.
Ja, dann.
Der hat gesagt, how much more enlightenment do you want?
Do you need?
Das fand ich richtig cool. Das fand ich richtig, richtig nice. Und du hast auf dem Album bei Alaska, hast du so einen kurzen Abschnitt, wo du darüber sprichst. Du hast es eben auch schon mal angedeutet. Du hast gesagt, wir haben Sprache, ist unser Mittel als Rapper. Und da alles, was du sagst, wird bei den Leuten sowieso schon abgeheftet, kategorisiert, weil zu jedem Wort, zu jeder Idee haben wir alle schon Konzepte.
Ja.
Was das und Assoziationen, was das mit uns macht. Und der D sagt das. Ja, aber das stimmt ja gar
sagt
nicht,
auch
weil...
Der D sagt das. Das ist auch nochmal, wer sagt das? Ja. Und wann, in welchem Zustand trifft es dich wieder? Ja, was hast du dann mit dem Ding an sich, egal von wem es kommt, überhaupt an Verbindungen?
Und du sprichst auch drüber, du sagst auch so, hey, selbst wenn ich mir die größte Mühe gebe und mir alles vorher überlege und zehnmal hin und her überlege, dass ich es auch wirklich so sage, dass es kein Missverständnis geben kann, selbst dann passiert es ständig.
Ja.
So. Und ich finde es auch ein krasses Thema, gerade überhaupt in der Gesellschaft, dass viele Menschen Bock drauf haben, andere so zu ownen, ne? Und so Leuten Worte im Mund rumzudrehen, und wir verstehen Leute absichtlich falsch und wir drehen absichtlich das, was jemand gesagt hat, so hin, um unsere eigene Position zu stärken und die anderen und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist ein Riesending gerade. Und da sind wir bei diesem Punkt. Du stehst ja in der Öffentlichkeit und es ist ja so, dass du das, was du sagst, wird bewertet, wird besprochen, wird umgedreht und so weiter. Wie gehst du, vielleicht auf eine ganz ähnliche Art und Weise, ich frage es trotzdem, wie gehst du damit um, mit diesem ständigen Potenzial, einfach missverstanden zu werden, egal wie viel Mühe du dir gibst?
Also ich fand, eine wundervolle Erklärung dessen war, in sehr frühen Jahren, wie einer Backstage zu mir gesagt hat, ey, hör mal, das war ein Schwabe auch, als du bei Es wird Regen geben sagst, ging das zu schnell, setz die Nadel zurück. Da wusste ich, dass ich mit dem Heroin aufhören muss. Und ich so, tja, hast du mich ja richtig verstanden. Weil es geht nicht darum, was ich meine, sondern es geht tatsächlich darum, was du hörst und was es dir bedeutet. Und ich bin der Meinung, wenn ein Song gut genug ist, kannst du ihn nicht generell missverstehen. Du wirst ihn in Teilen zu deinen Gunsten interpretieren. Und dafür ist er auch gemacht. Und das soll er auch. Das hat Chris Dingsbums von Coldplay. Carpool Karaoke sitzt mit dem anderen und dann haben die zusammen so einen Song gesungen. Und dann wusste der, dann hat er gesagt, sagt der Chris, wie heißt du mit Nachnamen?
Chris Martin heißt.
Chris Martin sagt dann zum anderen, what would you singing? And yeah, well, I never got the lyrics, what are you saying? Und dann sagt Chris Martin, it's not about what I say, it's about what it means to you. Und das war so groß, weil wir mit den Fantas noch, mit Clouseau zusammen, wir sind zusammen Eins, wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins, wurde ja als alt interpretiert von ganz vielen Leuten. Wir sind zusammen groß,
ach, krass,
wir sind zusammen
ehrlich?
Alt. Von ganz vielen Leuten, ja. Das ist so, dass sogar bei Google stand, wenn du es gegoogelt hast,
crazy,
den Text, und wenn sich, okay, so ein Fehler einschleicht, dann verspreadet
ja,
er
ja,
sich.
Klar, natürlich.
Und den aus dem Internet zu kriegen, ist nahezu unmöglich. Aber ich habe mich nicht darüber aufgeregt. Weil für die Leute bedeutet, wenn sie
bedeutet
alt verstehen,
das was, ja? Wir werden
wir
zusammen,
sind zusammen,
wir sind
genau,
zusammen,
das muss nicht mal heißen, wir sind zusammen alt geworden, sondern wir sind zusammen groß geworden,
ja,
ihr habt uns begleitet ein Leben lang.
Ja.
Das ist ein Kompliment, das ist ein schönes
voll.
Bild für die Menschen. Fürs Mude und Michi war es das nicht. Das musste klargestellt werden, dass es eins heißt und nicht alt.
Ja.
Weil man will ja nicht alt sein.
Ja, ja, ja.
Und da musste ich dann wieder an Chris Martin denken und glaube, lass die Leute alt sagen, lass sie eins sagen, lass sie irgendwas denken. Sie verstehen das Prinzip. Dieser Song wird dir nicht erzählen, hasse deinen Nächsten, geh raus und fang Krieg an. Der heißt zusammen und der macht klar, dass es hier um Zusammenhalt geht, in irgendeiner Form. Und je mehr du reininterpretieren willst oder nimmst deine eigene Geschichte mit rein, dann wird es zu deinem Song.
Voll.
Und deswegen habe ich da wenig Sorge, dass ich komplett missverstanden werde, sondern eher in so Kleinstinterpretation.
Nuancen.
Oder bei Alaska sage ich ja, dass es dann nicht zu dem Durchbruch kommt, den man sich dann wünscht, dass es endlich alle begreifen, was natürlich auch eine Illusion oder ein Ego-Denken ist, als müsste man die anderen befreien. Das ist auch schon Schwachsinn. Ich muss dann niemanden befreien. Jeder ist da an dem Punkt, wo er hingehört, wo er sein muss. Er erlebt das, was er erleben muss, um im besten Fall zu reifen, zu wachsen, die Erfahrung zu machen. Deswegen sind wir doch auf dieser Welt, um Erfahrungen zu machen. Also kannst ja auch niemand die Erfahrung vorwegnehmen.
Und du hast jemanden oder jemand hat sich selbst befreit durch einen Satz, den du überhaupt nicht so gemeint hast. Jemand hat sich befreit durch den Satz, ey, wenn es zu schnell geht, nimm die Nadel, leg die Nadel wieder zurück. War der so, bang.
Für
und es war noch nicht mal deine Intention.
Es war noch nicht mal ansatzweise.
War noch nicht mal deine Intention.
Aber wir haben einen wunderschönen...
Aber weißt du, wann es nie passiert wäre? Wenn du den Song gar nicht geschrieben hättest.
There you go. Sehr richtig, mein Freund. Sehr richtig.
Und das ist für mich so ein... Das ist für mich ein Key, immer wenn ich... Und es passiert so viel. Dass ich mir denke, ey... Wer bin ich denn, dass ich jetzt hier diesen Song mache und ich habe da selber nicht gecheckt und dieser Podcast, oh, was erzähle ich überhaupt? Oder irgendwie bla oder ey, ich kann nichts mehr Neues sagen. Bla, 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 bla.
Fuck, ja, das geht mir auch so.
Aber
seit
das ist
Jahrzehnten.
Immer, oder? Immer.
Und dann kommt doch immer wieder was.
Weißt du, wann was kommt, wenn ich mir denke, was? Aber auch wieder da. Junge, jetzt nimm dich selber nicht so wichtig. Es ist doch scheißegal.
Oder? Und deshalb
mach jetzt dieses scheiß Ding und wenn es jemandem gefällt, dann gefällt es jemandem.
Und weißt du, warum du das machen musst? Weil es niemanden gibt, der das so macht wie du. Das ist das, was ich mir dann sage, auch wenn ich selber das Gefühl habe, ich habe alles schon gesagt. Ich habe seit jede Solo-Platte ist eigentlich nur ein anderer Ansatz vom gleichen Thema. Wie oft soll ich noch, muss ich noch? Das geht nicht um mich. Es geht darum, wie ich, was ich gern hätte. Geheul doch, Alter. Es geht darum, dass es immer wieder einen Song gibt auf diesen ganzen Platten, der irgendjemand da draußen eine Hilfestellung ist.
Und als Hörer und als Fan will ich ja.
Und da willst du doch, wenn du einen Curse hörst.
Wenn ein Thomas D. Album kommt,
genau,
dann will ich genau das hören.
Dann willst du
das hören.
Deswegen
gehe ich da hin.
Ja, und deswegen mache ich das auch weiter. Nicht, weil es mir selbst, weil ich das Gefühl habe, ich habe noch nicht alles gesagt. Nee,
ich muss
es einfach immer wieder neu verpacken, dass wenn der eine Song beim einen nicht zündet, zündet vielleicht der andere Song bei dem einen.
Und ich habe einen sehr weisen Freund, Alter. Germany, von Italorino Germany. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich habe auch im Studio gesagt, ich war so, ja, und ich weiß nicht, und ich habe schon bla, und wenn man jetzt 10 Alben gemacht hat, der hat mich angeguckt und hat gesagt, Junge, they didn't hear you the first time, you gotta tell them again.
Ja, bam.
Und ich so, okay. Ja, weißt du, das ist so, ja, okay.
Ja.
Wie oft muss man mir irgendwie was sagen dieses Mal?
Zum Beispiel,
Millionenmal.
Ja, und dann gibt es eine Generation, die war dann noch zu jung oder nicht bereit. Oder es ist ja, das Schöne an Musik ist ja auch, sie ist da. Wenn sie mal gemacht ist, sie ist da. Sie erwartet auch nicht von dir, dass du jetzt ne, Politik ist was anderes. Kannst du mögen oder nicht, wirst trotzdem von ihr regiert. Ja. Aber Musik musst du nicht hören, wenn es dir nicht taugt, wenn es nicht in deinen Vibe passt. Und dann kommt irgendwann ein Song von einem Typen, der ist seit 15 Jahren, 50 Jahren tot.
Ja, du sagst.
Und der Song holt dich ab, genau jetzt und da. Und das ist das Wunder von der Musik, dass sie dann so ein zeitloses Juwel, sowas bereithält, was, wenn du bereit bist, sich dir eröffnet.
Deswegen glaube ich auch immer, dass wenn Leute sagen, dieser Klassiker, mach doch noch mal so wie früher. Weißt du?
Ja.
Dann ist mittlerweile so meine Antwort, okay, machen wir. Wenn du auch genauso jetzt wieder wirst wie früher. Also ich will, dass du genauso aussiehst, dass du an die gleichen Sachen denkst, dass du die gleichen Klamotten trägst, den gleichen Job machst oder wieder zur Schule gehst, die gleiche Freundin hast, die gleichen Probleme, die gleichen Gedanken, den gleichen Geschmack, das gleiche Ort, den gleichen Urlaub und so weiter. Dann mache ich ein Album, was genauso klingt wie früher.
Oder warte, ich hab's schon gemacht, nämlich damals,
richtig.
Hier ist es.
Und du warst auch schon so.
Nötig.
Ja, und das ist aber der Punkt, was viele Leute hacken. So, Musik an sich ist vollkommen neutral. Es ist einfach Musik, so. Es wird dann zur Magie, wenn es einfach die Menschen, die hören, zum richtigen Zeitpunkt, in den richtigen Umständen, mit der richtigen Prägung, mit ihrem richtigen, auf Defense Mechanisms aufgebauten Charakter, so erwischt, dass es denen was bedeutet.
Ja, Mann.
So. Dann ist es was Besonderes. Die Magie entsteht meiner Meinung nach nicht alleine dadurch, dass man es macht. Sondern die Magie kann nur in der Kommunikation entstehen. Also nur in dem Moment, in dem diese Energie von der Musik auf die Energie des Menschen trifft, der diese Musik hört und fühlt und so weiter. Und dann entsteht irgendwas. Entweder Gleichgültigkeit oder Abneigung oder was auch immer es ist. Aber nur da ist irgendwas.
Oh mein Gott.
So, nur da.
Ja, das stimmt. Ja. Ja,
deswegen glaube ich auch dieses Ding so, ey, wenn ein Baum umfällt im Wald und keiner hört zu, macht er dann einen Sound? Nein.
Okay, aber die Lösung.
Nein, die Lösung
ist
nein.
Das ist schön, das habe ich mich auch lange gefragt. Er macht keinen Sound.
Ja, aber das nein. Weil Klang ist nur Klang als
Klang
Idee und Konzept.
Eigentlich nur, genau.
Existiert nur, wenn sie wahrgenommen wird.
Wenn sie wahrgenommen wird.
So.
Genau.
Ja?
Das stimmt.
Und ich weiß ja, du hast an dem Solo-Album, zwei, drei Jahre hast du gearbeitet?
Zehn Jahre habe ich daran gearbeitet. Also die Idee war schon so lange her. Und eine Psychotherapie zu machen, also mal
in Form von
Musik und Songs, die sich mit unserer Menschstruktur, wie sind wir und warum sind wir so, auseinandersetzen, um dann so eine Reise da durchzugehen. Und dann wurde sie noch ein bisschen aufgelockert mit ein paar leichteren Stücken, damit es auch Spaß macht. Ne, unterhaltsam ist hier und da, mit das Leben ist ein Geschenk, ein bisschen einfacher. Ja. Oder mein Nachbar, eine wahre Geschichte von meinem Nachbarn und mir.
Mein Nachbar ist mir krass hängen geblieben. So. Ohne Scheiß, der ist mir krass hängen geblieben, weil es so was geil ist. Weil es ist so
Storytelling,
aber gleichzeitig irgendwie.
Und es macht die Brücke zu dem, fang mit deinem Nächsten an. Also lass uns.
Und du hast die ganze Zeit auch noch so ein bisschen so dieses, ich hatte die ganze Zeit so das. Auch noch das Gefühl, es könnte auch eine Metapher auf einen selber sein. Mein Nachbar, jeder ist sich selbst
Nachbar.
Am nächsten, sei dir selbst ein, verstehst du, ich meine?
Schön, ja.
Und da sieht man auch wieder, never ever hast du das so gemeint.
Nein.
Never ever. Aber ich habe es gehört und habe gedacht so, ich check schon, ja, es geht. Und ich habe aber beim ersten Mal hören, habe ich die ganze Zeit gedacht, ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich seinen Nachbarn meint.
Weißt du? In der Tat. So eine real life story.
Und dann halt auch am Ende, es wäre voll der Twist, am Ende zu sagen, manchmal wäre ich gern mein Nachbar. So im Sinne von, ich rede die ganze Zeit über mich. Ich bin nicht ja irgendwie ein ganz netter Typ. Und wenn ich dann wäre ich gerne mal derjenige, der mich von außen wahrnimmt.
Ah, das ist ganz schön geil, ja.
Aber
das macht auch Sinn total. Also, und dann, wir werden das verstehen, dass wir voneinander lernen, wenn wir aufeinander zugehen, statt uns weiter zu entfernen, wenn wir uns selber kennenlernen. Funktioniert.
Ist voll die Ebene drin.
Voll
gar
geil.
Nicht,
nee, war überhaupt nicht geplant.
Aber hat voll mit mir so kommuniziert.
Macht voll Sinn.
Ist mir voll hängen geblieben. Ja.
Geil. Ja, und dann eben genau, die eine Reise durchmachen, wo man sich hinten vielleicht ein bisschen mehr selbst versteht. Das war das hehre Ziel. Ob mir es gelungen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Das muss natürlich jeder selber beurteilen. Ich finde, es ist eine schöne Reise. Und ich bin auch stolz auf die Kernstücke wie Mutterliebe, Vaterstolz oder nur Mut, die so die wichtigsten Kernaussagen für mich beinhalten.
Beides so wirklich, also das sind beide Songs, die man in einer Psychotherapie jemandem vorspielen kann.
Tatsächlich hat eine, die Schwester einer Freundin von einem Kollegen, dessen Nichte hat gesagt, sie ist Traumatherapeutin und Mutter Liebe, Vater Stolz findet jetzt fest aufgenommen in ihre Traumatherapie-Sitzung. Das ist natürlich eine große Auszeichnung, wenn ich als Laie, als Hobbyphilosoph oder Psychologe da was dazu beitragen kann, was tatsächlich so Hand und Fuß hat, dass auch die Experten sagen, da nicht Unrecht.
Und weil es auf einer Ebene halt auch, wir sind wieder bei Musik, auf einer Ebene wirken kann, die eben das rein Kognitive wieder auch überschreitet.
Richtig.
Es ist auf einer emotionalen Ebene. Es ist, weißt du?
Ja. Und was eine faszinierende Lektion schon wieder. Man lernt ja nie aus. Ich meine, das ist schon erstaunlich. Ich mache jetzt auch schon lange Musik, ja. Aber nur Mut zum Beispiel.
Auch
handelt ja nicht von nur Mut. Es handelt ja von der Struktur unserer wie denken wir. Stell dir mal kein rotes Haus vor. Da wissen wir schon, sowas gibt's nicht. Du kannst nicht an etwas nicht denken. Alles, was du denkst, entsteht. Erstmal wird ein Bild. Und da bin ich schon sehr stolz auf meine zwei Strophen. Aber das Ende. Und es ist etwas nicht schlecht, wird es dennoch nie gut. Mach aus, keine Angst, nur Mut. Und dann die Wiederholung, nur Mut, nur Mut, nur Mut. Dieser Refrain, der eigentlich nur aus zwei Worten besteht. Mehr Power, Impact und fast, also mehr ausstrahlt, wenn du das Lied als diese ganze Erklärung und diesen ganzen Strophen mit ihrer Logik und ihrem Sinn, den ich da reinpacke. Du brauchst sie, ja. Aber manchmal ist ein Refrain mit zwei Worten ein definierten Gefühl besser als das ganze Geschwafel außenrum, also in Anführungszeichen Geschwafel, aber du weißt, was ich meine.
Ich sag dir, der Paradesong dafür, für mich, bei dir, ist Rückenwind.
Yeah.
Ja, ich habe natürlich nochmal irgendwie das neue Album gehört und habe gesagt, okay, ich höre direkt nochmal das erste Album.
Jawohl.
Fand ich halt auch mega interessant, weißt du, diesen Bogen zu machen, Mann. So, weißt du?
Ja.
Wo mir übrigens aufgefallen ist, okay, das ist schneller, das ist elektronischer, das ist irgendwie, die Themen sind da. Aber trotzdem so, was für wiederkehrende Elemente und so weiter.
Ja, ja.
Bei Rückenwind hatte ich das voll, weil ey, der Chorus von Rückenwind, finde ich, ist lyrically genius. Weil du sagst so einfache Sachen, die aber ungewöhnlich sind. Der Typ hat eine Meise. Ja, der Typ hat eine Meise, aber Rückenwind. Das ist richtig geil. Oder ne? Oder wir fahren auch über Wasser,
wenn da
Brücken sind. Also, das ist total stupid. Aber das ist mega gut.
Gleich, also wir das fahren über Wasser, gut. Weil Jesus eben, läuft übers Wasser.
Eben.
Ich fahre über Brücken. Aber wenn da Brücken.
Nein, wirklich, wirklich. Und das meine ich damit. Also manche Leute, die jetzt vielleicht hören, denken sich,
Alter, das ist.
Nein, aber für mich als Text-Nerd oder sowas, ne?
Ja, ne?
Oder ich nehme dich mitten ein Stück in meinem Windschatten. Das ist auch mega geil. Weil das heißt, komm, wir sind zusammen unterwegs, aber du kannst dich ausruhen, weil der Windschatten ist so,
ein bisschen,
komm Schwester, Bruder, weißt du, fahr einfach, ey, wir fahren und du kannst ein bisschen chillen dort und dann wieder ausscheren, wenn du willst.
Ein Stück aber nur, genau.
Genau.
Und mit ein Stück in meinem Windschatten.
Und das ist für mich genau das, auch nochmal, wo der Refrain ist, it's a whole vibe.
Ja. Yeah,
und die Strophen, okay, cool, bum, dies, das. Aber der Refrain ist der Vibe. Und bei dem Ding ist auch krass. Ich fand vor allem aber, der macht ja nur Sinn, der Refrain, du baust ja dahin auf, du erklärst
richtig.
Es. Bei jetzt, wir sind wieder bei nur Mut.
Ja, genau.
Und dann ist es eben dieser letzte Satz, dem mach aus keine Angst, nur Mut.
Ja.
Also, das funktioniert ja auf drei verschiedenen Ebenen. Und dann das zu wiederholen, nur Mut. Also,
Also go for it, man. Das Mantra, das positive Mantra, nachdem man gesagt hat, keine Angst funktioniert nicht, weil es ist eine Negativierung. Ja. Und da denkst du erstmal an Angst. Du musst die Angst ja mal fühlen und dann davon nichts. Das funktioniert zu spät. Also nur Mut geht genau in die Richtung, die du ja sagen willst, auch wenn du sagst, keine
und
Angst.
Vor allem, das ja, ich finde es geil, weil ich finde auch keine Angst ist sowieso Bullshit.
Ja, total. Sondern
so, wir haben Angst, das ist so, aber okay, was machen wir mit der Angst? So, wir können ja gegen die Angst nicht ankämpfen. So.
Ja.
Das geht nicht. Okay, dann lass mal einfach aufhören damit. Weil das Thema ist eh schon durch. Warum Zeit verschwenden damit, gegen Angst anzukämpfen?
Genau.
Aber wie wär's denn mit, okay, und gleichzeitig
hast du auch Mut?
Habe ich Zuversicht oder Mut.
Jeder, der Angst hat, hat auch Mut.
Weißt du?
Das ist ja. Und dann ist sich auf das zu fokussieren, was man erreichen will, was man haben will, was man fühlen will, was man aufnimmt in sein Leben und das zu verstärken. Und das dann in so ein Zwei-Worte-Refrain, der das dann gleichzeitig wiederholt und pusht und quasi dieses Mantra aufbaut. Da musste ich auch erst hinterher feststellen, dass es immer wieder faszinierend ist, was so ein Refrain machen kann in so einem Stück und mit so einem Stück. Natürlich reicht dann ein Refrain nicht alleine. Hey, ist nur Mut gesungen, hätten sich auch alle gefragt, was los ist. Aber in der Gesamtheit ist das der, mit der beste Refrain. Einfach genau das, was ich sagen will, zu sagen und es dann wieder zu wiederholen.
Mit wenigen Worten, boom.
Ja, und boom. So pushen, immer so reinpushen dann diesen nur Mut. Dann live sage ich immer, sprecht mir Mut zu.
Ah, geil.
Ich spreche euch Mut zu. Nur Mut, nur Mut. Sprecht euch Mut zu, egal. Hauptsache, wir sprechen uns Mut zu. Das ist dann auch zu animieren, dann mitzusagen.
Geil.
Yeah.
Mein Bruder.
Schön.
Schön, dass wir uns kennen. Schön, dass du Zeit hast. Danke für die Musik. Danke für die Lyrics. Danke für den Heidenspaß, den ich mit der Musik von Fantas hatte. Danke für die geilen Momente, die ich mit eurer Musik, mit deiner Musik hatte, mit den Texten. Und danke, dass du quasi die Tür dazu aufgemacht hast, dass wir uns auch menschlich ein bisschen besser kennenlernen.
Ach
so.
Ja, danke dir.
I highly appreciate you, man.
Dass es dich gibt. Du warst auch so eine Hilfe für uns alle und auch eine persönliche Bereicherung, dich zu kennen, mein Lieber. Große Freude. Ruf mich an, ich bin da.
Dankeschön. Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr heute wieder dabei wart. Dieser Podcast wird produziert von mir, Audio- und Video-Editing sowie Ausspielung von Robert Schulz, Backoffice und Organisation von Becky Willecke. Ihr erreicht uns unter coaching@curse.de und alle Infos zu dieser Episode und allem weiteren findet ihr in den Shownotes.